Domradio Reisen.
Mit Heike Sikoni, schönen guten Tag.
Schön, dass Sie mitreisen. Und heute ist unser Thema Wandern in der Region. Das heißt aber nicht, dass wir nur hier im Rheinland unterwegs sind, sondern auch im Norden der Republik oder auf der Schwäbischen Alb. Denn wir heften uns an die Fersen bzw. an die Hufe von Einheimischen und lassen uns deren Region erklären. Denn Wandern im klassischen, im romantischen Sinne, das bedeutet ja eigentlich, die Heimat zu verlassen. Aber die fremde Heimat ist eben immer auch die Heimat eines anderen. Und da lässt es sich herrlich gemeinsam Seite an Seite laufen und Geschichten erzählen. Und davon erzählen wir gleich. So, unsere erste Region, die wir in Domradio Reisen heute zu Fuß durchqueren, ist ein Land der Mittelgebirge, zwischen Neckar und Donau gelegen und zwischen Stuttgart und Bodensee. Da nämlich erhebt sich die Schwäbische Alb. Gleich 10 Berge sind dort über 1000 Meter hoch, deren Gipfel sind aber nicht unbedingt steil und spitz, sondern eher flach. Es sind also lichte Hochebenen, auf denen Schafe weiden. Und dann gibt es auch die scharfen, felsigen Abbrüche, die Kanten der Schwäbischen Alb. Kann man auch sehr schön entlang wandern. Es gibt mittlerweile 4 Fernwanderwege, auf denen man die Alb durchqueren oder umrunden kann. Und ein Etappenziel sollte man sich dabei auf jeden Fall vornehmen, nämlich den höchsten der 10.000er auf der Alb. Und dass es so richtig schön ist, wenn man mit Einheimischen in Kontakt kommt, stellt uns Stefan Quilitz jetzt die Strecke samt Schafherde und Schäfer vor.
Ambusch mit dem Selbstschwätzer.
Holt uns Leberzeit.
Hüttenzauber oben auf dem höchsten der 10.000er der Schwäbischen Alb auf dem Lemberg. 1015 Meter hoch, und wer den schwankenden Turm besteigt, kommt noch einmal 33 Meter höher mit dann garantierter Fernsicht. Hütte und Turm auf dem Lemberg, das ist so ein Ziel der Ziele auf der Alb. Viele Wege führen hin, so der Alpsteig und der Donaubergland-Weg. Wer den Lemberg zum Beispiel für eine Tagestour als Ziel hat, braucht auch einen Ausgangspunkt. Der könnte gut 10 Kilometer südlich das Klippeneck an der Traufkante der Alb sein. Die Station des Deutschen Wetterdienstes registrierte hier 1959 einen Rekord an Sonnenstunden. Vielleicht deshalb liegt hier auch Deutschlands höchstgelegener Segelflugplatz. Jedenfalls sind die sanften Höhen hier für die Segelflieger wie für die Wanderer ein idealer Startplatz. Schafe halten die weiten Wiesen frei. Der Schäfer Lothar Lohmüller stützt sich am Rande des Weges auf seine Schäferschuppe und sinniert über sein Leben.
Philosophen und Poeten. Ich denke, das vermutet viel Leute heute noch hinter der Schäfer, wobei das eigentlich nicht mehr so der Fall ist. Da haben wir keine Zeit mehr dazu. Wenn ich so da bei meinen Schafen dahinter stand und dann überlegt man schon wieder, was macht man daheim betrieblich, was läuft im Büro, was muss ich noch machen. Ab und zu kann man dann auch der liebe Gott einen guten Maßeil und ist wirklich dann schön, aber man ist. Es ist nicht mehr die Schäferromantik, die es war.
Geld verdient der Schäfer kaum mit seinem Lammfleisch und die Wolle bringt eh nichts ein. Aber ohne seine Schafe kann er nicht sein. Und ohne den Schäfer mit seiner großen Herde gäbe es hier die Natur so nicht.
Wenn es jetzt da auf dem Klippeck, da könnte man sich jetzt noch vorstellen, dass man irgendwie das mäht oder mulcht und sauber hält. Wobei, wenn sie das mäht und mulchet, nach längstens 5 Jahren ist das, was jetzt durch 100 Jahre Schafbeweidung entstanden ist, ist das weg. Und dann ist vorbei. Und dann gibt es da kein Enzian, keine Orchidele, dann gibt es gar nichts mehr.
Der Schäfer bleibt zurück auf der Höhe, während im Hintergrund immer wieder Segelflieger leise in den Himmel steigen. Alpsteig und Donaubergland-Weg sind hier am Albtrauf, wo sie parallel laufen, keine Tortur. Die Tausender der Alb gehen fast unmerklich ineinander über. So ist es aber auch manchmal für die Einheimischen schwierig, die Berge auseinanderzuhalten.
Also jetzt haben wir hier die 1000-Meter-Marke erreicht und sind jetzt hier auf dem Hochberg, oder? Ich verwechsel immer Hochberg und Hummelsberg. Ist der beim Ortenberg der Hummelsberg und das hier der Hochberg oder umgekehrt?
Anita Schmidt ist zuständig für den Donaubergland-Weg. Er führt vom Albtrauf am Neckartal 60 Kilometer hinüber ins Donautal bis Klosterbeuron in eine ganz andere Landschaft.
So geprägt von dem Donaudurchbruch, viele Felsen, Schlösser, Höhlenburgen. Aufstieg sind es insgesamt 1700 Meter, nee 1500, Abstieg 1700. Und eigentlich ist er, denke ich, trotzdem ganz gut zu bewältigen. Eher so mittelschwer, würde ich mal sagen.
Hier im Westen der Alp geht es aber weiter auf dem abwechslungsreichen Alpsteig und dann doch einmal hinab ins weite Tal des Neckars. Umso mehr ragt das Ziel auf, der Lemberg, der höchste der Zehntausender. Dort hinauf bricht nun doch der Schweiß aus, Bäume werfen netterweise Schatten. Oben dann die Lichtung, die Hütte, der Turm. Ein bisschen sieht die Stahlkonstruktion aus wie der kleine Bruder vom Eiffelturm. Bläst der Wind, dann schwankt der Turm. Schwindelfrei sollte man also sein.
Der Eiffelturm, der hat mir gebaut 10 Jahre vorher, 89. Und dann ist ja noch ein bisschen Eisen übrig geblieben in Paris. Und das hat man dann in Großheim auf dem höchsten Berg von der Schwäbischen Alb verbaut. Und dadurch ist der Lembergturm entstanden. Das ist aber eine Sage.
Erzählt augenzwinkernd Hütten- und Turmwart Anton Hermle. Die Mühe der 152 Holzstufen lohnt, denn erst oben geht der Blick ungehindert in die Ferne. Über das Albvorland und weite Neckartal, hinüber zu den Gipfeln des Schwarzwaldes oder gar gen Süden bis hin zu den Alpen. Unten dann vor und in der Hütte sind die Ehrenamtler des Schwäbischen Albvereins aktiv. Seit rund 50 Jahren bewirtschaften sie immer Sonn- und Feiertags die Lemberghütte. Anton Hermle ist von Anfang an dabei. Als Jugendlicher zechte er einst hier oben mit Freunden und tags drauf, ein Sonntag, verkauften sie das Restbier an Wanderer. Der Beginn der Hüttenwirtschaft. Bis heute gibt's hier oben einmal die Woche Getränke und einen kleinen Imbiss.
Also nur sonntags, da müssen wir Fahne hoch. Und dann wissen die umliegende Gemeinde, die, wo sie sehen, bis in Schwarzwald nie, hoppla, heute ist bewirtet, heute kann man es antreffen.
Und dann kommt Kurt Hermle dazu, auch so ein Urgestein der Hütte. Draußen auf der Bank lässt er sich nieder, das Akkordeon umgeschnallt, singt er seine Lieder. Auch das selbst komponierte Lied vom Lemberg.
Oben auf dem Lemberg ist es wunderschön. Steig auf den Turm und du kannst vieles sehen. Feldberg, Schwarzwald, Alpen, vieles kann man sehen. Es ist ja so schön, auf dem Turm zu stehen.
Ja, es ist schön, auf dem Turm zu stehen oder auf dem höchsten Berg der Schwäbischen Alb, dem Lemberg. Und da war Stefan Quielitz. Qualitätswanderwege wie der Alpsteig oder der Donauberglandweg, die führen hier vorbei. Mittlerweile sind die Beschilderungen auf der Schwäbischen Alb auch immer einheitlicher geworden, sodass man sich auf diesen Qualitätswanderwegen auch kaum noch verlaufen kann. Informationen gibt es unter schwäbischealb.de. Gerade haben wir ja schon über das Klippeneck, über die 10.000er auf der Schwäbischen Alb gesprochen und jetzt wollen wir uns mal erklären lassen, was der Tourist, aber auch der Schwabe selber erleben und erfahren kann, wenn er sich auf Wanderungen durch die Heimat macht. Da gibt es in diesem Jahr Wandertage, die Wandertage Heimat erleben und darüber spreche ich jetzt mit Karin Kunz von der Akademie Schwäbische Alb. Vor allem schönen guten Tag, Frau Kunz.
Hallo, Frau Sikonik.
Ich habe mal im Internet geguckt, da ist ja eine Wanderung, ich hoffe, ich sage es richtig, gleich bei Blaubeurer und da geht es unter anderem zur küssenden Sau. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Die küssende Sau ist einfach eine Felsformation, die aussieht, wie wenn zwei Schweinchen da ihre Rüssel zusammenstrecken. Das ist einfach ein ganz schöner Fels, der so ein bisschen an Schweinerüssel erinnert.
Aber was passiert dann bei so einer Wanderung, wo es dann vor allem auch um Geschichte und Geschichten geht?
Die Wanderführer, die diese Angebote machen, sind in der Regel geschulte Wanderführer, die sich einfach sehr gut in ihrer Heimat auskennen und die rund um die Strecke auch Geschichten und Geschichtchen, Anekdoten erzählen können. Die wissen, warum nun diese Steine da so aussehen, wie da die Erdgeschichte und die Landschaft und die Vegetation, wie das alles zusammenhängt. Und die können da einfach ihren Mitwanderern ganz viel erzählen, was es da unterwegs zu entdecken gibt.
Man kennt das ja auch von sich selber in der eigenen Region, da kennt man sich gar nicht so richtig aus. Erleben Sie das auch, dass auch Schwaben über ihre Wanderregion noch staunen können?
Auf jeden Fall, weil man kennt sich ja nur dort gut aus, wo man oft unterwegs ist. Und unser Vereinsgebiet ist ja so groß und da gibt es so viele tolle Ecken, angefangen vom Naturpark Obere Donau über die Schwäbische Alb, wo jetzt das Biosphärengebiet Schwäbische Alb ja ist, bis hoch ins Hohenloische, die Ebenen, dort ist ein ganz anderer Charakter. Also es gibt unheimlich viele schöne Landschaften hier bei uns im Süden zu entdecken.
Was würden Sie denn sagen, was unterscheidet denn die Alb von anderen Wandergebieten in Deutschland?
Also die Schwäbische Alb ist schon ein recht raues Mittelgebirge, wo auch auf der Albhochfläche sehr karg ist, wo ganz viel auch so Wacholderheiden, so einfach eine karge, einsame Landschaft auch ist. Und am Nordrand der Alb ist ja dieser Alb drauf, wo früher dieses Jurameer war, wo ein ganz, ganz steile Abstürze und steile Felsen aussehen, wo man dann auch von oben runter eine wunderbare Aussicht ins Land hat. Das ist zum Beispiel, als wäre so ein Geheimtipp, der Breitenstein ist ein ganz wunderbarer Aussichtsfels bei Kirchheim-Teck, dann hoch auf die Albhochfläche, wo man wirklich eine wunderschöne Aussicht ins Albvorland hat, wo auch im Frühjahr, wenn die Bäume blühen, einfach eine ganz, ganz tolle Aussicht zu genießen ist.
Und wenn man jetzt also Wandern mit dem Wort Heimat kombiniert, dann tauchen ja schnell auch so Bilder aus von rot-weiß karierten Hemden, von Knickerbocker, von Hut mit Feder, also eher ein Hobby für ältere, traditionsbewusste. Wie erleben Sie das? Ist das tatsächlich so?
Also im Moment ist ja Wandern ein ganz großer Boom. Das ist ja wirklich jetzt durch alle Bevölkerungsschichten ist Wandern gerade wieder in. Ich glaube, dass das gerade ein Bedürfnis ist, wo die Menschen ganz arg anspricht. Wir erleben natürlich, dass das jetzt für unsere Vereine nicht der große Boom bringt, weil die Leute, die so zu sich selber finden wollen, ja auch eher dann alleine unterwegs oder in einer kleineren Gruppe unterwegs sind. Aber Wandern an sich ist gerade wieder sehr im Trend. Und auch dieses Thema Natur erleben, was für sich selber, für seine Gesundheit tun, auch Prävention durch Bewegung, das sind gerade Themen, die das Wandern wirklich sehr attraktiv machen.
Wandertage, Heimat erleben. Unter diesem Motto hat der Schwäbische Albverein spezielle Tage im Programm. Natürlich kann man auch ganz ohne Motto wandern und bekommt dazu auch jede Menge Informationen auf der Seite wandern.albverein.net. Und Karin Kunz hat uns darüber berichtet. Vielen Dank dafür.
Bitteschön.
Wenn ich in einer Reisesendung mit Schwerpunkt Wandern das Wort Pilgern sage, dann denken Sie wahrscheinlich gleich an den Jakobsweg, an Santiago de Compostela, an Frankreich und Spanien. Ist ja auch alles richtig, aber Pilgern, das kann man auch hier bei uns. Und es muss auch nicht immer der Jakobsweg sein, den gibt es hier bei uns natürlich auch. Und da gibt es zum Beispiel die Heidenstraße im Sauerland. Das ist ja für einen Pilgerweg schon mal ein relativ ungewöhnlicher Name und ungewöhnliche Leute, die trifft man auf der Heidenstraße auch. Verena Tröster hat das jedenfalls getan, als sie dort unterwegs war.
Mit Pilgermuschel haben wir eine Pilgerwanderung mit der Gemeinde gemacht und dann kamen uns Leute entgegen, die haben gesagt, ob wir von der Firma Shell wären, ob wir einen Betriebsausflug machten.
Annemarie Schmoranzer lächelt, als sie die Geschichte erzählt. Sie trägt ihre Jakobsmuschel an einem Band vor der Brust und steigt den alten Hohlweg hinauf. Natürlich kommt sie nicht von der Firma Shell. Nein, sie ist Pilgerin. Auch auf ihrem Rucksack ist eine Jakobusmuschel aufgenäht. Schon im Mittelalter waren Pilger auf diesen alten Hohlwegen unterwegs. Belege dafür gibt es viele, erklärt Herbert Schmoranzer und deutet zum Wegesrand.
Beispielsweise hier die Jakobuskapelle, direkt am Wege. Dann in Winterberg gibt es eine Jakobuskirche. In Dünschede ist eine Muschel gefunden worden. In Attendorn ist sogar ein Pilgergrab gefunden worden. Auf diesem Skelett lag eine Muschel drauf. Das sind so die Hinweise.
Doch nur die wenigsten Menschen, erklärt das Ehepaar, wissen, dass es diese authentischen Pilgerwege hier im Sauerland gibt. Wege, die ursprünglich als Handelsrouten genutzt wurden.
Das war die damalige Infrastruktur. So wie wir heute eine Infrastruktur haben mit Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen. So gab es da auch schon Unterteilungen. Und dieser Fernweg, beispielsweise die Heidenstraße von Leipzig nach Köln, das könnte man bezeichnen als eine Autobahn.
Und diese mittelalterliche Autobahn nutzten eben auch die Pilger. Das Ehepaar Schmoranzer hat mittlerweile viele Hinweise dafür zusammengetragen und geforscht. Historische Karten des 17. und Urkatasterkarten des 19. Jahrhunderts wurden gewälzt. Das alles hat Spuren hinterlassen.
Und dann hatte ich den Jakobusbacillus. Der ist also gut ansteckend, aber nicht gefährlich. Und so bin ich dann hängen geblieben. Ich hatte einiges gesammelt und habe dann versucht, ob es nicht Interesse gibt, dass man das also mal publiziert, weil es in der Literatur nichts gab.
Das Ergebnis sind Pilgerbücher mit detailliertem Kartenmaterial. Und mehr noch, das Ehepaar hat sich stark gemacht für Wegmarkierungen. Heute entdecken Wanderer immer wieder die gelbe Muschel auf blauem Grund. Ein Zeichen dafür, dass man auf einem authentischen Pilgerweg unterwegs ist. Und überhaupt mausert sich die alte Heidenstraße zum Camino.
Es gibt inzwischen auch hier einige Gasthöfe und kleine Pensionen, die also einen Rabatt geben, wenn man einen Pilgerausweis vorlegt.
Und auch den haben Annemarie und Herbert Schmoranzer natürlich, denn sie waren auch schon auf dem echten Camino in Spanien unterwegs. Aber der muss es gar nicht unbedingt sein, sagen sie, und kehren in eine der vielen Jakobuskapellen am Wegesrand ein. Überhaupt, der Weg ist das Ziel und das muss nicht zwangsläufig ein spanischer sein.
Man kann sich zum Beispiel durch dieses Gehen auf Pilgerwegen auch viele Sorgen mal ablaufen. Man kann mit sich mehr ins Reine kommen, man hat Zeit zu überlegen, ist aus der Hektik raus.
Jeder Mensch hat eine Sehnsucht und merkt immer wieder im Alltag, dass das, was er angestrebt hat, noch nicht das Letzte ist.
Pilgern auf dem Jakobsweg bedeutet ja auch, anders zurückzukehren, als man losgezogen ist. Das kennen Sie von den Heiligen Drei Königen. In der Bibel heißt es, sie zogen auf einem anderen Weg zurück. Im übertragenen Sinne anders, weil sie das Jesuskind gefunden hatten.
Die Heidenstraße führt übrigens von Schmallenberg bis Marienheide und wer sich informieren möchte, kann auf die beiden Pilgerführer zugreifen, die im Bonifatius Verlag Paderborn erschienen sind. Und die heißen Wandern und Pilgern auf der Heidenstraße. Verena Tröster hat das für uns schon mal ausprobiert. Ja, nachdem wir schon ein paar nette Leute beim Wandern im Sauerland kennengelernt haben, eben da stellen wir Ihnen jetzt einen Mann vor. Den kann man treffen, wenn man die Erft entlang wandert und der hat ein ganz besonderes Verhältnis zum Wasser der Erft. Das ist natürlich an der Quelle in der Eifel in Nettersheim-Holzmühlen. Da ist das Wasser besonders sauber und warum sage ich natürlich? Weil dieser Mann ein ganz besonderes Anliegen hat. Dagmar Peters hat ihn da getroffen und sich gewundert.
Neige Sie bitte das Haupt. Manuela, ich taufe dich zur Erftkadettin, wünsche in der Familie alles Gute, vor allen Dingen in Brühl alles Gute.
Alfred Pieler schüttet Erftwasser aus einer Gießkanne über Manuelas Kopf. Manuela ist kein Baby, sondern eine erwachsene Frau. Sie wird gerade getauft. Eiskaltes Wasser läuft ihren Nacken herunter. Für die noch recht frischen Außentemperaturen eine Spur zu kalt, findet sie.
Er war auch ein bisschen gemein, muss man sagen. Ne? Er hat ja da so ein bisschen in den Nacken hineingegossen, aber es war nicht so kalt, wie ich gedacht habe. Und an so einem schönen Sommertag ist das bestimmt sogar eine sehr erfrischende Sache.
Manuela darf sich nun Erftkadettin nennen und erhält auch eine Urkunde von Alfred Pieler. Er ist nicht etwa Priester, sondern allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters und Pfarreiratsvorsitzender. Und wieso reden wir hier von einer Taufe, wenn es nicht um das Sakrament geht?
Da ich sehr viel mit Kirche zu tun habe, weiß ich ganz wohl zu trennen, eine kirchliche Taufe und ganz einfach diese Taufe, die eben halt keinen kirchlichen Aspekt hat. Aber eine Verbindung ist da. Die älteren Menschen von Holzmühlheim sind gerade mit diesem Erftwasser ganz einfach getauft worden. Und Taufe an dieser Stelle im christlichen Glauben ist sicherlich etwas anderes wie im weltlichen. Das Weltliche hier muss auch ein bisschen Spaß machen, hat aber in der Grundstruktur auch ein wenig mit Kirche zu tun.
Mit seiner Blechgießkanne taufen Alfred Pieler und seine Kollegen zwischen 10 und 50 Menschen pro Jahr. Und bei allen Taufen dieser Art gibt es auch den zweiten Teil. Auf den Kälteschock von außen folgt die Hitze von innen. Als Belohnung stößt man an mit einem Eifeler Schnaps, dem sogenannten Nettersheimer Früchtchen.
Das ist ganz einfach aus Früchten aus der Gemeinde Nettersheim, ist dieses gemacht worden. Und es ist ein ganz besonderer, klarer, da steht eine 45 drauf, ist also hochprozentig, aber bekommt sehr gut. Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Auf gutes Gelingen und bleiben Sie gesund und munter.
Vielen Dank.
Und wie schmeckt der frisch getauften Manuela der 45-prozentige Eifeler Schnaps?
Da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, gerade wenn die Sonne scheint. Wenn man danach noch vorhat zu wandern, sollte man vielleicht nur anstoßen und ein kleines Schlückchen nehmen.
Oder man bleibt dann doch lieber gleich beim frischen Quellwasser. Das ist zwar kein offiziell geprüftes Trinkwasser, aber viele Wanderer und Radfahrer probieren dann doch mal ein Schlückchen, bevor sie sich wieder auf den Weg entlang der Erft begeben. Zur Erfttaufe muss man sich im Übrigen anmelden. Informationen finden Sie beim Touristenbüro in Nettersheim oder im Buch Wanderlust an der Erft von Dagmar Peters. Das ist im Droste Verlag erschienen und kostet 14,95 Euro. Die deutsche Ostseeküste war auch in diesem Sommer wieder ein beliebtes Reiseziel, allen voran die Insel Rügen und Usedom. Aber gerade wer sich jetzt darauf einlässt, auf Wind und Wetter, der wird so einiges entdecken, wofür beim Badeurlaub vielleicht gar nicht unbedingt so die Zeit ist oder Augen und Ohren für offen sind. Nehmen wir zum Beispiel mal die Insel Usedom, prächtige Häuser, wie zu Kaiserzeiten, eine Promenade, die bis nach Polen reicht und Menschen, die wechselvolle Geschichte der Insel miterlebt haben, wie Brigitte Will, die an einem schönen Spätsommertag auf der Uferpromenade mit Pferd und Wagen unterwegs ist.
Wenig Wind, die Sonne, blauer Himmel, was wollen wir mehr, ne? Ich sag gerne Postkartenwetter, ne?
Wenn unsere Kutscherin erzählt, dann sprühen Funken aus ihren Augen. Die drahtige, lebendige Frau begeistert sich für das, was sie umgibt. Einen Ratgeber für ein authentisches Leben braucht man dieser Frau nicht in die Hand zu drücken. Obwohl die Zeiten nicht immer leicht waren auf ihrem Eiland. Seit über 30 Jahren betreibt sie mit ihrem Mann nun das Pferdefuhrwerk. Was heute romantisch anmutet, war einst ein knochenharter Job.
Zu DDR-Zeiten Kohlehandel, Sperrmüll, Strandkörbe fahren mit Pferde hoch und runter. Für die Fischer Fisch fahren, im Winter Schnee fahren, vom Kindergarten, vom Spielplatz weg. Möbel transportieren. Bauschutt fahren, alles was bewegt werden musste mit Pferd und Wagen. Und durch die wirtschaftlichen Strukturveränderungen nach der Einigkeit war das übrig geblieben der Tourismus.
Nach der Wende hat sich auch das Fuhrwerk gewendet und aus dem Kohlewagen wurde eine Personenkutsche. Der erste Kremserwagen auf der Insel. Auf dem wir nun die Fahrt durch das Seeheilbad Ahlbeck genießen. Während Fox und Vagabund die beiden knuffigen Zugpferde gemütlich über das Kopfsteinpflaster traben, zeigt uns die Kutscherin ihre Heimat.
So, hier links wollen wir jetzt rein. Wir nehmen uns die Ahlbecker Kirche, 1895 gebaut, Tisch und Spitze, hat eine Höhe von fast 40 Meter. Bauzustand kann man als gut bezeichnen. So, rechter Hand kriegen wir gleich unsere alte Seebrücke zu sehen. Unsere einzigste alte Dame an der deutschen Ostseeküste, die den Sturm aller Zeiten überstanden hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und steht seit DDR-Zeiten schon unter Denkmalschutz.
Seit über 110 Jahren kann man auf der ältesten Seebrücke Deutschlands weit übers Meer spazieren. Ein Ort, der zu Tagträumen verleitet. Vor dem weißen, hölzernen Gebäude mit seinen vier Türmchen flanieren elegant gekleidete Damen mit Rüschensonnenschirmchen. Ihre Begleiter haben einen Spazierstock in der Hand und der Viktoriawagen mit Halbverdeck wartet am Weg. So ein Glanzstück wilhelminischer Bäderarchitektur muss natürlich von würdigen Nachbargebäuden umgeben sein.
Linke Hand, ganz herrlich restauriert, unser altes Warmbad, 1880er gebaut, denkmalgerecht saniert und im 11. Jahr jetzt Gemeindeverwaltung für die drei Seebäder, Ahlbeck, Heringsdorf, Wansin. Wer sich damals geniert, in die Ostsee zu steigen, der ging dann in seine gusseiserne, emaillierte Badewanne und im Ernstfall ließ man sich Ostseewasser anwärmen und dann stieg man in seine Wanne. Nicht? Man genierte sich ja hier am Strand, nicht? Man zeigte sich ja nicht. Ne?
Nicht nur die historischen Gebäude, auch die Geschichten unserer Kutscherin lassen die Fahrt immer mehr zu einem Ausflug in die Vergangenheit des alten Kaiserbades werden.
Der Urlauber will was wissen. Und ich kann mich als Einheimische nicht hinsagen und sagen, ich weiß es nicht. Und da habe ich immer versucht, hier ein bisschen zu lesen und da. Und da habe ich mir auch im Winter, wenn unser geschichtshistorischer Verein abends Vorträge hält, dann gehe ich dahin.
Dass sie so viel über die alten Geschichten des Ortes weiß, hat sie aber nicht nur dem Geschichtsverein zu verdanken. Die Lust, mehr über ihre Heimat zu erfahren, wurde lange vor ihrer Zeit als Kutscherin geweckt. Damals hat sie eine Ausbildung zur Köchin gemacht, bei der sie nicht nur in die Geheimnisse der Kochkunst eingeweiht wurde.
Die Küchenfrau von damals, die quasi beim alten Kaiser schon Küchenfrau war, die hat mir dann erzählt von damals, was sie erlebt hat. Und das hat mich schon neugierig gemacht als Lehrling, nicht nur Kind von's Land, ne, und so, ne. Und dann habe ich zugehört und gefragt und hat die Frau erzählt und ich habe mir das gemerkt und so ist das langsam gewachsen.
Nun kann sie die Geschichten von damals bei ihren Kutschfahrten heute durch die alten Kaiserbäder erzählen. Zur großen Freude ihrer Fahrgäste, die sich darüber einig sind, dass nur bei einer Kutschtour das richtige Gefühl für die alten Seebäder Usedoms aufkommen kann. Heute wie damals.
Wie schreibt Fontane, das finde ich auch so niedlich, meine Mutter ließ des Nachmittags einen Wagen vorfahren. Gegen ihre Abneigung für Pferd und Wagen. Denn die Sommerdamen wollten ja beschäftigt werden. Die Sommerdamen waren für Fontane die Urlauber. Seine Mutter fuhr mit den Sommerdamen durch den herrlichen Buchenwald nach Korsfon zum Wolgastsee.
Barbara Wiedemann hat Kutscherin Brigitte Will auf der Ostseeinsel Usedom getroffen und da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, sich mit den Einheimischen zu unterhalten, was man da alles erfahren kann. Und das machen wir gleich nochmal und dafür verlassen wir den deutschen Nordosten und machen uns weit auf in den Süden bis nach Südtirol. Wandern ist ja eine Freizeitaktivität, die in Südtirol besonders beliebt ist, neben Skifahren und Fahrradfahren, zumindest bei den Touristen aus dem Westen der Republik. Da gehört Südtirol zu den beliebtesten Urlaubszielen. Kein Wunder. Die schönen Orte im milden Klima laden zum Verweilen, die Wälder, die Almwiesen und Berge locken zum Wandern. Und oberhalb von Meran, da liegt Schenna. Das ist ein Urlaubsort in allerbester Sonnenlage, eingebettet in Wein- und Apfelplantagen. Und hier beginnt ein Wanderwegenetz mit über 200 Kilometer Länge. Und da ist man aufgehoben wie in Abrahams Schoß, wenn man mit Jörgel Kaufmann unterwegs ist. Und das war mein Kollege Stefan Quelitz.
Von der Rebe praktisch bis zum Firn kann man da Touren unternehmen. Und das ist ja praktisch hier in der Meraner Gegend und ganz ideal. Nicht?
Wir wählen zunächst den bequemen Weg. Die ersten 1000 Meter Höhenunterschied von Schenna hinauf ins Hirzergebiet, von den Reben bis fast zum Firn, fahren wir mit Seilbahn und Sessellift, schweben über Wiesen, Berghöfe, schmale, sich schlängelnde Straßen. Mein Begleiter ist Jörgel Kaufmann. Seit seiner Pensionierung hat er Zeit für seine große Passion, das Bergführen. Dies alles hier ist seine Heimat. Auf einem Berghof wuchs er auf. Die Mühsal damals war groß.
Mein Vater ist jede Woche mit einem Rucksack auf dem Buckel, mit ein paar Kilo Butter und mit ein paar Eier nach Schenna oder nach Meran gegangen und hat das Nötigste praktisch eingekauft, was er gebraucht hat. Nicht ein bisschen Salz oder Zucker, nicht, das wirklich nur das Nötigste. Nicht?
Das ist Vergangenheit. Heute werden die Bergbauern vom Land gefördert, damit auch die Jungen weiter Landwirtschaft betreiben. Oben an der Bergstation des Sessellifts sind wir 1800 Meter hoch. Vor allem Lärchen bilden hier einen letzten lichten Wald, bevor wir dann ungehindert das Panorama genießen können. Jörgel kennt sie alle, die Berge ringsum. Die Texelgruppe im Norden ist wichtig fürs Klima.
Man nennt sie die hochalpine Schatzkammer vom Burggrafenamt. Deswegen die hochalpine Schatzkammer vom Burggrafenamt, weil sie von Norden her praktisch die kalte Luft aufhält. Und von Süden her ist alles offen und da Richtung von Gardasee kommt die warme Luft her und deswegen haben wir in Meraner Gegend, im Burggrafenamt, praktisch das ideale Klima hier.
Auf Wanderer in voller Montur treffen wir, ebenso wie auf Spaziergänger. Hier an der Baumgrenze geht es sich leicht, fast eben führt der Weg von der Staffelalm zur Bergstation der Hirzer Seilbahn. Im Herbst leuchten die Lärchen in goldenen Farben, Ende Juni entfalten hier die Alpenrosen ihre Pracht.
Hier gibt es eben die rostblättrige Alpenrose hier im Hirzergebiet und natürlich gibt es dann auch in die Dolomiten die Zwergalpenrose und die behaarte Alpenrose. Die wachsen hauptsächlich auf Kalkböden. Hier die rostblättrige Alpenrose auf die sauren Böden. Und was ganz gut ist, auch die rostblättrige Alpenrose, da gibt es auch den guten Alpenrosenhonig. Das ist was Einmaliges.
Der europäische Fernwanderweg 5 führt vorbei. Er geht hoch, hinauf und über den Hausberg von Schenna, den Hirzer, fast 2800 Meter hoch. Wir bleiben unterhalb. Das Geräusch eines Hammers lockt an den nahen Bach. Scheinbar sinnlos treibt hier das Wasser einen Hammer an, aber das Geräusch ist wichtig. Hier oben mit diesem Bach beginnt einer der Wale. Ein Bewässerungsgraben, der von den Bergen hinab zu den Acker- und Obstflächen das Wasser transportiert. Diese Wale, an denen entlang oft schöne Wanderwege führen, sind immer noch in Gebrauch. Jeder Bauer bekommt sein Wasser und alle müssen für die Wartung aufkommen und für den Walhüter. Und der hört nach, ob der Hammer oben schlägt.
Der Walhüter muss ja jeden Tag den Wal abschreiten und der Wasserhammer, wenn er den Wasserhammer hört, dann ist alles in Ordnung. Aber es passiert ja manchmal, wenn eine Mure oder bei Unwetter oder es kommt allerhand in Wasser rein, dann kann es passieren, dass der Wal überläuft, das Wasser überläuft und dann praktisch hört er den Wasserhammer nicht mehr und dann ist er verpflichtet, nachschauen gehen, was alles passiert.
Wir folgen ein Stück dem Wal, während Jörgel noch einmal von früher erzählt. Selbstverpfleger waren die Almbauern. Getreide wurde mit der Sichel geschnitten, mit der eigenen Wassermühle wurde gemahlen, dann gebacken. Allerdings nur 3-4 Mal im Jahr gab es frisches Brot.
Das Brot wird dann unter Dach oben, da ist alles luftig, da bläst ja zum Teil überall der Wind durch und da wird sich im Brotregal, wird jedes Stück Brot im Regal aufgestellt und das kann man etliche Monate aufbewahren. Das geht eigentlich nicht zugrunde, das wird natürlich steinhart.
Immer wieder weisen Schilder entlang der Wege auf die nächsten Einkehrmöglichkeiten. Und Jörgel kennt sie fast alle hier oben, die Almwirte und Liftbetreiber, Wanderer grüßen ihn, sie haben schon Touren mit ihm gemacht. Und natürlich trifft man ihn abends auch beim Musizieren an. Wenn er von der Heimat singt, das passt.
Das ist unsere Welt, weil wir dort geboren sind. Das ist unsere Welt, weil wir dort geboren sind. Julio, Julio, diri, diri, Julio, Julio, hoiri, diri, diri, Julio.
Ja, all das kann man lernen und hören, wenn man mit Einheimischen unterwegs ist. Zum Beispiel in den Bergen von Schenna hoch über Meran. Da war Stefan Quelitz mit dem Wanderführer Jörgel Kaufmann unterwegs. Das Wandern ist da ziemlich gut organisiert. Täglich fahren zum Beispiel Busse zu den verschiedenen Seilbahnstationen. Das war es auch schon wieder von Domradio Reisen. In der nächsten Woche, da geht es um das Reisen an sich. Am nächsten Sonntag ist nämlich der Welttag des Tourismus und deshalb stellen wir am Freitag schon die Frage, wie wichtig ist eigentlich der Tourismus? Ist es ein reiner Wirtschaftsfaktor? Was trägt der Urlauber bei zur Völkerverständigung? All das also in der nächsten Woche am Freitag zwischen 10 und 12 Uhr. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.